Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Zu sehen, dass man den Händen mit dieser Drehscheibe wirklich Objekte macht, die dementsprechend was man auch sucht.
Auf einem festlich gedeckten Tisch darf schönes Geschirr einfach nicht fehlen. Teller, Tassen und auch Platten gehören zu einem guten Essen einfach dazu. Philipp Fouché stellt genau solche Dinge selbst in seinem Atelier Bild und Ton in Saarbrücken her. Wir sprechen darüber, wie er zu seiner künstlerischen Leidenschaft fand, worauf es bei der Herstellung ankommt und wie kompliziert das Ganze ist. Hallo Philipp, freut mich, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Johannes, ich grüße dich.
Eigentlich hast du früher ja komplett was anderes gemacht. Du warst nämlich beim Saarländischen Rundfunk als Journalist unterwegs. Wie hast du dann zu deiner Leidenschaft dem Töpfern gefunden?
Ah, das ist eine sehr, sehr langjährige Leidenschaft. Im Grunde hatte ich angefangen, vor 40 Jahren schon zu drehen an der Drehscheibe. Ich hatte einen Freund in Frankreich, ich komme aus der Atlantikküste, und dort war ein Freund von mir, der hatte seinen Beruf an den Nagel gerissen und er hat angefangen zu töpfern. Und das war ein Töpfer, der an der Drehscheibe gearbeitet hat. Und das hat mich fasziniert. Und dieser Freund hat mir gezeigt, wie das geht. Also die Grundprinzipien, wie man sowas anstellen kann. Und ich habe angefangen zu üben. Und dann zu Hause hatte ich mal eine Drehscheibe gekauft damals. Und ich habe angefangen zu üben. Und so kam das einfach.
Und wie ging es dann weiter? Man bringt sich das ja sicher nicht alles selbst bei. Hast du dann auch entsprechende Kurse besucht, um auch bestimmte Techniken zu lernen?
Ja, das ist natürlich ein Handwerk. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Und das kann man auch nicht alleine. Das heißt, man braucht Leute, die das genau erklären, wie das geht. Aber das kommt mit der Zeit. Also wenn man das studiert, dann innerhalb von 2-3 Jahren hat man es drauf und man kann schon produzieren. Aber wenn man das nicht gelernt hat, braucht man natürlich Leute, um sich die erklären, wie das geht. Und da hatte ich erstmal diesen ersten Freund in Frankreich, dann einen zweiten Freund hatte ich auch noch in Frankreich, den hatte ich bei Dreharbeiten kennengelernt in Lothringen. Und ganz schnell waren wir sehr befreundet und er hat mir weitergeholfen. Und dann habe ich auch natürlich Kurse dann genommen in Deutschland. In Hörgrenzhausen, in Berlin, auch in Belgien habe ich dann Töpfer besucht und die haben mir weitergeholfen.
Also hast du dich Stück für Stück da weitergebildet und sicherlich ja auch mit ganz unterschiedlichen Materialien gearbeitet. Mit welchen Materialien arbeitest du denn?
Ja, es gibt mehrere Tonsorten und ich habe in der Tat angefangen mit Steinzeug. Steinzeug ist ein Material, das sehr hoch gebrannt wird und die meisten Töpfer in Frankreich arbeiten mit Steinzeug. Und damit habe ich angefangen und erst vor 3 Jahren habe ich mir gewünscht, eine weiße Masse zu haben, eine ganz weiße Masse. Und dann bin ich auf Porzellan gekommen. Aber dann habe ich schnell erfahren, Porzellan ist sehr schwer zu drehen und es gibt wenig Keramiker, die Porzellan drehen, weil das Material ist sehr, also es ist schon ein bisschen mühsam. Das Material, also der Porzellanton nimmt sehr schnell das Wasser auf und dann schnell hat man das Gefühl, man hätte wie Schlagsahne in der Hand. Also man kann es nicht so richtig drehen, wie man das möchte. Man spürt es nicht mehr. Oft muss ich auch die Augen zumachen, damit ich das besser spüre zwischen den Fingern. Und ja, also ich kam auf Porzellan. Das heißt, ich habe angefangen mit Steinzeug. Und mit Steinzeug habe ich auch Raku gebrannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein spezielles Brennverfahren aus Japan. Und dann kam ich auf Porzellan. Und heute drehe ich vor allem Porzellan.
Und der Unterschied zwischen Ton und Porzellan ist dann tatsächlich das Grundmaterial oder auch danach die Verarbeitung?
Auch, also in jeder Phase der Verarbeitung gibt es unterschiedliche Techniken natürlich. Ne? Der Porzellanton ist ein Ton. Also Keramik ist der allgemeine Begriff. Und dann, je nachdem, wie hoch man brennt, dann gibt es verschiedene Tonsorten. Also Steinzeug, Steingut und Porzellan. Also das sind, die unterscheiden sich in der Brennphase praktisch, ne? wie hoch man die brennt.
Als du jetzt so angefangen hast, hast du ja sicherlich dann auch so deine eigene Philosophie für dein künstlerisches Schaffen festgelegt und definiert. Was ist denn deine Philosophie hinter dem, was du da nachher als Endprodukt hergestellt hast?
Also es ist, Kunsthandwerk ist für mich, bei Kunsthandwerk entstehen bei mir Objekte, die man im Alltag in die Hand nimmt. Also nicht Objekte für die Vitrine, sondern Objekte, die man auch benutzt. Also die man gern in die Hand nimmt, die angenehm sind, wenn man sie in die Hand nimmt. Und das war mir wichtig, solche Objekte zu drehen, die man auch benutzt. Zum Beispiel, also angewandte Kunst ist für mich ein wichtiger Begriff, ein Grundbegriff. Und zum Beispiel, also wenn ich morgens aufstehe und ich trinke meinen Kaffee, dann will ich meine eigene Tasse haben. Ich will eine Tasse haben, die angenehm ist von der Haptik her, also in der Hand und die mir auch optisch gefällt. Und ja, genau, also ich versuche immer Objekte zu drehen, die irgendjemand Lust hätte, in die Hand zu nehmen. Das ist mir wichtig.
Und das sind ja logischerweise auch alles Unikate, weil ich habe es ja schon so rausgehört, man hat das nicht unbedingt immer genauso im Griff, dass da auch tatsächlich eins dem anderen gleicht.
Nee, also man kann natürlich den Beruf erlernen, wie man das macht. Ich weiß es auch theoretisch, wie das geht. Aber ich glaube, Töpfer wäre der letzte Beruf, den ich ausgeübt hätte, weil so die Disziplin habe ich nicht. Disziplin habe ich nicht. Jemand kommt zu mir und sagt, ich möchte 12 Tassen genau die gleichen und dann 12 Teller die gleichen und so. Das wäre für mich ein bisschen langweilig gewesen. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich stehe morgens auf und habe Ideen, was für ein Gefäß heute entstehen könnte und dann arbeite ich dran.
Das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen. Wie kommst du denn auf Ideen, auf deine Ideen und wie gehst du dann vor, wenn du dann da dran arbeitest?
Ja, ich habe Prinzipien. Das heißt, ich versuche immer so schlicht wie möglich die Objekte zu drehen. Das heißt, es sind keine verstörkelnden, also da sind einfache Linien. Je einfacher, desto besser für mich. Also eine Linie oder eine Kurve muss schön sein, muss gerade bei Porzellan ist es wichtig, dass man klare Linien macht, weil dieser Ton mit Weiß arbeitet man mit Licht und Schatten. Und je schlichter die Form, desto für mich schöner das Objekt.
Und worauf kommt es dann an? Kommt es dann auf eine Genauigkeit an? Was gilt es da zu beachten, wenn du dann da an der Drehscheibe sitzt und deine Idee fließt im Endeffekt nachher in das Objekt ein?
Ja, es ist natürlich immer der Anspruch, so perfekt zu drehen wie möglich, natürlich, ist da. Und gleichzeitig ist es auch ein Konflikt, weil so perfekt arbeitet die Maschine. Und der Mensch muss auch irgendwie Fehler machen, also es ist eine Gratwanderung, die gerade interessant ist, finde ich. Ich versuche so genau, so präzise zu drehen, wie es geht. Und gleichzeitig immer habe ich im Hinterkopf, Moment, es muss aber so immer noch so aussehen, dass es ein Mensch das gemacht hat und nicht eine Maschine.
Dass man auch einfach merkt, dass da Leidenschaft, Handarbeit drinsteckt.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne Leidenschaft würde man das lange nicht machen. Also es spielen viele Gedanken und viele, viele Ebenen dabei. Ne? Und dann irgendwann mal ist es vielleicht dann passé, aber im Moment bin ich noch voll drin. Also irgendwie ist es faszinierend zu sehen, dass man mit den Händen, mit dieser Drehscheibe wirklich Objekte macht, die dementsprechend was man auch sucht.
Da geht ja sicherlich auch dann schon mal was schief. Merkst du dann auch manchmal, wenn du dann deine Idee versuchst umzusetzen, das funktioniert so nicht und dann verwirrst du sie?
Aber klar, natürlich, ne, das passiert fast jeden Tag. Ich meine, klar, der Ton weiß ganz, ganz genau, was er kann selbst. Und ich suche immer Grenzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich habe in der letzten Zeit versucht, was mich fasziniert hat, gerade bei Porzellan, ist diese Transparenz, die das Material hat, wenn man das sehr dünn dreht. Und ich habe mich da ein bisschen spezialisiert auf Lampen in der letzten Zeit. Und diese Lampen haben an manchen Stellen, da ist der Ton sehr, sehr dünn. Also ich versuche mal 1 Millimeter, 2 Millimeter nur zu haben. Da an diesen Stellen gibt die Lampe das Licht wieder nach außen. Und das ist faszinierend.
Aber natürlich auch richtig schwierig, ne?
Das ist sehr schwierig. Das ist natürlich schwierig. Und da, ich versuche immer noch 1 Millimeter mehr, dünner, dünner, dünner zu machen. Und dann irgendwann mal kommt das Loch. Also das passiert schon sehr oft. Leider. Es ist einfach so. Das ist ein Spiel mit dem Tod, ja.
Ja. Und dann kann man das Ganze ja wieder vergessen und du kannst ja wenigstens dann nochmal mit der Masse von vorne anfangen, ne?
Ja, manchmal versuche ich das Objekt also so zu retten, dass man irgendwie mit dem Loch irgendwas was anfängt. Aber das ist natürlich nicht das Objekt, das man ursprünglich machen wollte. Ja, klar. Aber man kann es auch oft nicht retten. Also das ist einfach gut, futsch, es war mal c'est la vie, voilà. Das ist
Selavi,
das war's mal. Ne?
Und dein größter Antrieb ist das jetzt wirklich so die Faszination, dass da unter deinen Händen, aus deinen Händen ein Objekt entsteht, das dann auch im Alltag genutzt wird? Oder was ist so dein größter Antrieb?
Das ist es schon, also die Genugtuung, das schöne Gefühl zu haben, ich habe es geschafft. Also ich wollte genau dieses Objekt machen und das ist mir gelungen. Oder eine Vase zum Beispiel. Ne? Ich mache schlichte Vasen, die dementsprechend, was ich mir vorstelle, auf dem Tisch zum Beispiel mit verschiedenen langen Blumen, zum Beispiel großen Blumen. Also ich weiß ganz genau, was ich machen will, und wenn es klappt, dann ist es wirklich einfach ein schönes Gefühl.
Und seit Januar 2018 hast du gemeinsam mit deiner Frau Maggie ja das Atelier Bild und Ton. Du bist für den Ton zuständig, deine Frau malt, sie ist für das Bild oder für die Bilder zuständig. Das ist am alten Forsthaus Pfaffenkopf in Saarbrücken. Ist denn so ein Atelier ein wegweisender Schritt als Künstler und im künstlerischen Schaffen?
Oh ja, ich meine, klar, ich meine, das ist sehr wichtig, dass man einen Ort hat, in dem man kreativ sein kann. Und gerade dieser Ort ist wunderschön. Das ist eine schöne Ecke. Also gerade am Waldrand, da sind viele Wanderer, die gehen da vorbei. Und es ist ein ruhiger Ort. Das ist ein schöner Ort. Also bei Sonnenschein ist es herrlich. Und das spielt natürlich eine Rolle, dass man sich da wohlfühlt in dem Ort, wo gerade man diese Kreativität braucht. Ja, und dieses Atelier ist ein schöner Ort. Also das ist es ist wichtig, dass man einen Ort hat. Ja, ein Ort ist wichtig. Und auf jeden Fall, wer töpfert, braucht natürlich viel Werkzeug auch, ne? Viel braucht Wasser, braucht Wärme, braucht Ofen. Ja, das ist, du kannst nicht überall töpfern. Das muss schon ein Ort sein, der sich dafür eignet.
Ja, ist auch so ein Weg hin zur Professionalisierung des Ganzen, ne? Zu Beginn hast du ja sehr wahrscheinlich zu Hause oder wo auch immer oder halt eben bei anderen Künstlern getöpfert und dann hast du für dich irgendwann entschieden, ja, ich will das nochmal ein Stück ausbauen und ausweiten und auch professioneller dann nochmal rangehen.
Ja, klar, jeder, der ins Atelier kommt, der erste Gedanke ist, nee, das ist kein Hobby, das ist wirklich professionell. Ich weiß nicht, wo die Grenzen sind in der Qualität der Produkte, die da entstehen. Oder ich habe sehr viel Respekt vor Leuten, die diesen Beruf gelernt haben, weil sie sehr, sehr viel, also es geht in vielen Etappen. Und ich bin jemand, der von außen kam, und ich habe mich schon sehr, sehr angestrengt. Das ist schon richtig. Und ich glaube, ich habe ein bestimmtes Level erreicht, ja. Ob das Professionalität ist, weiß ich nicht. Vielleicht, ich kann es nicht beurteilen. Auf jeden Fall, wie ich das weitergeführt habe, das geht schon relativ weit, ja, das stimmt, ja. Das ist nicht mehr Hobby.
Nee, deine Produkte kann man ja auch kaufen. Wo gibt's die denn überall zu kaufen? Im Atelier oder auch an anderen Orten?
Also vor allem im Atelier natürlich. Ich bin sehr, sehr froh, wenn jemand kommt. Ich bin oft stundenlang alleine an der Drehscheibe und wenn jemand klopft, dann bin ich überglücklich. Also nicht nur zum Kaufen, sondern auch zum Reden. Ich rede sehr gern über das, was passiert und ich werde auch oft gefragt, ob ich da Kurse geben könnte, also an der Drehscheibe. Viele, viele Leute sind da fasziniert und sehen, oh, ich würde es auch gern machen. Aber leider, Kurse geben ist was anderes. Aber man kann sie da natürlich im Atelier kaufen. Es gibt auch zwei kleine Boutiquen in Saarbrücken, die auch meine Objekte verkaufen. Und sonst bei Ausstellungen. Ausstellungen und auf Märkten, aber obwohl Märkte, ich gehe nicht so gern auf Märkte.
Ist es auch so, dass man dann bei dir durchaus was bestellen könnte, wenn man sagt, ach, ich hätte jetzt gern irgendwie eine Vase, eine große Vase und die könnte vielleicht so oder so aussehen oder machst du keine Auftragsarbeiten?
Ich mache keine Auftragsarbeit. Aber nee, das nicht, weil ich habe selten. Ich habe in der letzten Zeit, also im letzten Monat, habe ich eine Auftragsarbeit gemacht. Da hat ein Bekannter von mir hat einen sehr großen Brunnen, bestehend aus vielen Teilen aus Porzellan und manche waren kaputt und haben mir gesagt, kannst du mir neue drehen? Und das habe ich gemacht, ja. Aber er hatte mir nicht vorgegeben, das muss genau so gedreht werden und so. Ich war frei. Und wenn ich da das Gefühl habe, ich bin doch frei, dann mache ich das gern, ja.
Also das Freie, die fließende Kreativität, das ist das, was dir am wichtigsten ist. Das habe ich jetzt auch gespürt. Merci, lieber Philipp, sage ich da, für die persönlichen Einblicke in dein künstlerisches Schaffen.
Bitteschön.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.